Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Willkommen bei den Philosophischen Brocken. Am Programm steht ein Interview mit Andreas Gehlhardt zu seinem 2018 bei Die Erfahrenes in dritter und überarbeiteter Auflage erschienenen Buch Kritik der Kompetenz. Das Interview führten Sebastian Lederle und Gerhard Unterturner. Andreas Gehlhardt ist Professor für allgemeine und systematische Pädagogik an der Universität Bonn und war bis vor kurzem Assistenzprofessor für Philosophie und Bildungswissenschaft an der Universität Wien. Von seinen Publikationen seien genannt das Buch Skeptische Bildung, bei Die Erfahrenes 2018 erschienen, Techniken der Subjektivierung, zusammen mit Thomas Alkemeyer und Norbert Ricken, herausgegeben bei Fink 2013, Parisier, Foucault und der Mut zur Wahrheit, zusammen mit Petra Gehring, herausgegeben bei Die Erfahrenes 2012, Die deutsche Philosophie im 20. Jahrhundert, ein Autorenhandbuch, zusammen mit Thomas Bedorf, herausgegeben, ebenfalls 2012. Und von seinen Elterntexten seien noch genannt Das Denken des Unmöglichen, Sprache, Tod und Inspiration in den Schriften Maurice Blanchons bei Fink 2005 und Emmanuel Levinas bei Reclam 2005. Andreas Gehlhardt hat mit seinem Buch Kritik der Kompetenz, wie der Titel schon sagt, eine radikale Kritik am Kompetenzbegriff geliefert und plädiert in seinem Buch auch für die Verabschiedung dieses Konzepts. Das Buch liefert eine Genealogie des Kompetenzbegriffs, indem er diesen in die seit 1900 stattfindende Psychologisierung aller Lebensbereiche und Entwicklung von Psychotechniken einordnet und vor dem Hintergrund von Test- und Prüfungstechniken beleuchtet. Psychologische Techniken der Verhaltenssteuerung bzw. Psychotechniken, die zuerst mit dem IQ auf Selektion ausgerichtet waren, werden nun mit dem Konzept der Kompetenz zu umfassenden Lernprogrammen, die Tests mit Training im Dienste von Optimierungsprogrammen verbinden. Die Welt, die mit dem Kompetenzkonzept entworfen wird, ist die einer riesigen Schule. Der Mensch wird zu einem selbsterhaltenden und selbstregulierten Problemlöser, Lehrer zu sogenannten Lernplanern, Lernbegleitern oder Lerncoaches, begleitet von einer riesigen Berater- und Expertenindustrie. Verschleiert wird, dass es sich hierbei um subtilere und weichere Machtmethoden der Verhaltenssteuerung handelt, die auch zu einer Entpolitisierung führen, dass strukturelle bzw. auch politische Probleme der Verantwortung des Einzelnen aufgebürdet werden. Gegen das zunehmend alle Lebensbereiche kolonialisierende Kompetenzkonzept setzt Gehlhardt einen Bildungsbegriff, der im Anschluss an Hegel und Adorno die Negativität und Konflikthaftigkeit von Bildung, Lernen und Erfahrung stark macht. Hören Sie nun das Interview mit Andreas Gehlhardt. Mich würde am Anfang interessieren, weil du ja früher Bücher zu Blanchot und Levinas geschrieben hast, wie du überhaupt zum Kompetenzbegriff gekommen bist. Also was hat dich daran gereizt, auch an dieser Auseinandersetzung mit der Psychologie?
Ja, das war eigentlich fast so ein Zufallsprodukt. Ich habe auch lange Zeit zu Foucault gearbeitet und mich mit seinen Sachen auseinandergesetzt. Und bei Foucault gibt es ja so eine Linie, wo er versucht, Prüfungsformen als analytisches Raster sozusagen zu verwenden, um Prozesse der Disziplinierung und Subjektivierung theoretisch zu beschreiben. Das wusste ich immer und habe es nie so für wichtig gehalten, bis dann sozusagen so lebensgeschichtlich immer mehr dazu kam, Vorbereitungsdienst in der Schule, Arbeit an Universitäten, immer in Umfeldern, wo ja derzeit mit großer Begeisterung geprüft, getestet, evaluiert wird. Und dann kamen mir Boltanski und Schapello, der neue Geist des Kapitalismus, unter, die ja auch Prüfungstechniken eine besondere Rolle dafür zuschreiben, wie Gesellschaften eigentlich analytisch gefasst werden können. Ja, welche Rolle spielen Prüfungen, was für Formen von Prüfungen gibt es und so weiter. Und dann habe ich einmal, als ich noch in Darmstadt war, in der Ringvorlesung einen Vortrag dazu gehalten, wie man das irgendwie so machen könnte, teils mit Boltanski und teils so aus einer philosophischen Sicht, und habe gemerkt, irgendwie kommt mehr Resonanz als bei anderen Themen. Also so vom Publikum her war ganz klar, die Leute können mit diesem Thema aus irgendeiner Ecke ihres Lebens immer irgendwas anfangen. Und deswegen ist das Thema so ein bisschen von selber dann gewachsen. Wobei für mich von Anfang an, also das Einzige, was eigentlich von Anfang an klar war, das wird jetzt ein bisschen längliche Antwort auf deine Frage, aber der Punkt vielleicht gerade von vornherein. Der einzige Punkt, der für mich von Anfang an klar war, war, es gibt sehr viele Polemiken gegen Prüfung als Herrschaftsmittel, als Disziplinierungstechnik und so weiter. die so ein bisschen gegen Prüfung insgesamt gehen und die so ein bisschen so tun, als wäre Prüfung so die Negation von Freiheit. Und das ist aus einer philosophischen Perspektive natürlich ein unmöglicher Standpunkt, weil die Philosophie sich seit Sokrates immer schon als eine Prüfungspraxis selber nicht nur vollzogen, sondern auch explizit dargestellt hat, bis hinein in die neuzeitlichen Aufklärungsautoren. Und deswegen war auch klar, eine genuin philosophische Auseinandersetzung mit dem Thema kann nicht eine Neuauflage sein von Herrje, Prüfungen sind ein Zwang, den man abwerfen muss oder irgendwie sowas. Ja. Und sowas Böses. Es gibt ja eine bestimmte Linie. Ja, ist egal, da können wir später drüber sprechen. Aber das war so ein bisschen das Projekt. Und dann habe ich gemerkt, ja, man kann da eben Resonanz mit erzeugen und sozusagen Mitinteressierte finden. Und deswegen ist da irgendwann dieses Buch draus geworden. Ja.
Du schreibst ja auch am Beginn des Buches, dass eine deiner Leitfragen war, welches sind die Gegner von Kant heute, also in Bezug auf das Thema der Aufklärung. Du gibst eine relativ klare Antwort in dem Buch, es sind sozusagen die neueren Psychotechniken, für die der Kompetenzbegriff sozusagen die avancierteste Version ist. Eine der Konsequenzen, die dieser Kompetenzbegriff für dich beinhaltet, du schreibst doch von der allgemeinen Psychologisierung aller Lebensbereiche, ist eine Form von Entpolitisierung. Könntest du dazu vielleicht was sagen?
Ja, also das sind eigentlich zwei Sachen jetzt. Die eine Frage, so Kants Gegner heute, das ist ja eine ziemlich plakative Formulierung. Sagen wir erstmal was zu der Entpolitisierung. Bildung ist ja in den letzten Jahrzehnten laufenden Bildungsreformen eigentlich gerade zu einem Gegenstand von Politik gemacht worden. Die Idee, dass sozusagen der Bildungsbereich etwas ist, wo der Staat einen Freiraum in sich selber frei hält, der eben nicht staatlichen Eingriffen unterliegt, ist ja gewichen der Idee, dass natürlich staatliche Steuerung im Bildungssystem zu greifen hat. Und deswegen könnte man ja gerade sagen, nee, das Bildungssystem ist politisiert worden. Ist es in diesem Sinne auch. Die Strategie, mit der diese Techniken von Governance vorgehen, ist aber die, dass der Diskurs über Bildung entpolitisiert wird. Das heißt, man manövriert sich so in die Position, dass man auf Widerspruch und auf Kritik im Grunde nicht mit Argumenten, sondern mit Augenrollen antworten kann. Marke, um Gottes Willen, was ist das jetzt für eine Haltung? Das hatten wir doch gestern mal. Gibt es das überhaupt noch? Ja, kritische Theorien und so weiter und so fort. Ja, sind wir in den 60ern. Das heißt, der wahre Profi diskutiert nicht mehr. Ja, der wahre Profi managt die Sache und hält Prozesse am Laufen und ist natürlich komplett sachorientiert und so weiter und so fort. Und das heißt, wir haben eine paradoxe Form von Politisierung des Bildungswesens, die mit der Entpolitisierung der Diskurse über Bildung arbeitet. In den letzten Jahren hat man allerdings festgestellt, dass gerade auch in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften, die jetzt nicht komplett innerhalb dieses Paradigmas laufen, darauf geantwortet wird, indem das Thema Politizität von Bildung, Politik, politische Dimensionen von Bildung wieder sehr stark thematisiert wird. Also es ist keine 100% erfolgreiche Strategie gewesen, aber es ist schon eine, wo man gucken muss, dass man sich nicht sozusagen in so eine Was-will-der-denn-noch-Ecke stellen lässt, Marke. Die wahren Profis debattieren halt nicht mehr.
Und du schreibst ja auch, dass durch den Kompetenzbegriff sozusagen gesellschaftliche Probleme, die eigentlich sozusagen eine Antwort der Politik verlangen würden, psychologisiert werden, insofern sie die Verantwortung des Einzelnen übergeben werden. Du bringst ja als Beispiel die Work-Life-Balance, ja, wo es dann darum geht, ich muss an mir arbeiten, um gewisse Probleme zu managen, aber es wird nicht mehr über Strukturen, zum Beispiel von der Arbeitswelt gesprochen.
Ja, genau. Also das ist ja auch eine Linie der Kritik, die habe ich jetzt wirklich nicht erfunden, also diese Individualisierungskritik, die ist aber gerade in dem Feld, wo wirklich mit im weitesten Sinne psychologischen Mustern gearbeitet wird, natürlich besonders gut mit Händen zu greifen, nachdem diese Grenze zwischen Privatleben und Berufsleben ja inzwischen eine sehr durchlässige geworden ist und eigentlich vieles daran arbeitet, dass diese Grenze überhaupt nicht mehr so richtig wahrnehmbar ist, ist man eben dazu übergegangen, diese Work-Life-Balance Diskurse zu führen, wo es dann eben darum geht, ja mein Gott, wenn du schwanger bist und vorhast, jetzt hier freizunehmen, wie machst du das denn gut, ohne dass du deinen armen Arbeitgeber dabei zu sehr schockst, ja, und da auch eine sozusagen konstruktive Gesprächsatmosphäre bei hältst und so weiter. Und diese einschlägigen Broschüren, die bei deutschen Ministerien natürlich inzwischen alle von irgendwelchen Agenturen, großen Berateragenturen, gemacht sind, die spielen natürlich alle diesen, hey, bleiben wir mal sachorientiert, Konflikte sind böse Ball. Das heißt, die Leute werden darauf eingeschworen, im Grunde, wie die Kinder in der Grundschule lernen, hast du auch genauso viel Lachgesichtchen angekreuzt wie deine Lehrerin, lernen dann die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, bist du auch im Einklang mit den Prinzipien deines Chefs und kannst du mit dem auch konstruktiv reden und du musst dich ja auch immer in ihn versetzen. Und das sind natürlich so, ja, genau die Formen von Entpolitisierungsmaßnahmen, die darauf hinauslaufen, es dem Einzelnen zuzuschreiben, die Verantwortung dem Einzelnen zuzuschreiben und so die Konflikte rauszunehmen. Und wenn man ein, ich sag mal, ja derzeit von vielen philosophischen Autoren formulierten Begriff von Politik hat, der sozusagen die Konflikthaftigkeit des Geschehens für konstitutiv hält. Ja, jetzt mal egal, ob man Arendt nimmt oder Rancière oder Laclau oder wen auch immer, dann kann man sagen, diese Konfliktbeseitigungsstrategien sind natürlich Entpolitisierungsstrategien. Mhm.
Kann da wunderschön anknüpfen, und zwar hat sich mir beim Lesen vor allem sozusagen dieser Passagen, wo es um Beratung geht, um Hilfe zur Selbstanleitung, und du hast es jetzt ja gerade in deiner Antwort nochmal näher ausgeführt, dass es individualisiert wird, dass eben suggeriert wird, das Individuum habe ja ohnehin alle Möglichkeiten und es kommt nur darauf an, eben dass in diesem, dass diese individuellen Spielräume eben entsprechend trainiert werden oder ausgefüllt werden, und man soll eben sich vorher darauf vorbereiten, wie man dem Chef entgegentritt, bis zur kleinsten Formulierung, bis zur Gestik etc. Das hat mich sehr stark erinnert an diesen subtilen Zwang, den es ja seit vielen Jahren schon gibt, so etwas wie ein Profil zu haben, dass man eben selber managt, performiert und eben darstellt. Und am deutlichsten und am sinnfälligsten ist das wohl in den sozialen Medien. Klar, nicht nur Facebook, WhatsApp oder Academia, sondern eben auch bis zum Homepage-Eintrag. Würdest du da eine Parallele sehen? Also eben so sozusagen Darstellung von selbst, der Zwang, ein Profil haben zu müssen, also so ein Großraum der digitalen Kultur und dem, was du diese sozusagen Hilfe zur Selbstführung oder Anleitung und ihre Techniken siehst, also die bei dir aus diesem Bildungs- und Kompetenzbereich kommen, aber also mir scheint es eben eine Parallele zu geben.
Ja, die Parallele gibt es natürlich. Ich habe gerade eben Foucault erwähnt, der zeigt ja in seinen Analysen zu dem, ich sag mal, Umbau von Prüfungstechniken im 17., 18. Jahrhundert, wie sich quasi so eine Umkehrung ergibt, wo nicht mehr die große Aufmerksamkeit auf die Autorität des Prüfers gerichtet ist, der dann sozusagen derjenige ist, der da sein Urteil spricht, sondern die Aufmerksamkeit genau auf das untere Ende dieser Beziehung geht, nämlich auf den Prüfling und dessen spezifische Eigenschaften, die immer genauer und immer detaillierter erfasst werden müssen. Und dieses Differenzieren, das Individuum genau in seinen Unterschieden zu anderen Individuen erfassen und so weiter, das hat natürlich eine Dynamik entwickelt, die auch in die Alltagskultur reingegangen ist. Das wird in den sozialen Netzwerken, das wird in bestimmten Formen von digitalen Techniken natürlich besonders gut bedient. Also wenn sich mal sozusagen das Bild etabliert hat, dass so eine Art von unausgesprochener Verpflichtung zum Sich-Unterscheiden besteht, ja, und zum Sich-Abheben von anderen und man sich eben fragt, wer ist das denn? Dann ist sowas wie das Profil natürlich eine Weise des Erscheinens unter anderen, sage ich jetzt mal, die dann sehr nahe liegt. Und da würde ich noch kein Problem sehen, weil wenn man sieht, wie zum Beispiel Arendt politische Prozesse beschreibt, dann ist das auch eine Form von Erscheinen, ja? Auch eine Form von raustreten müssen, auch eine Form von mit anderen in Beziehung treten, die eben nicht auf Innerlichkeit und ich behalte es für mich, sondern ganz auf raus und auf das Außen sozusagen geht. Das heißt, ich würde das von vornherein noch gar nicht als kritisch betrachten. Aber es ist natürlich sehr gut verwendbar, wenn man das richtig sozusagen rahmt, auch als eine Form von Disziplinierungstechnik. Das ist der Grund, jetzt komme ich ein bisschen weg, also du merkst vielleicht, ich will es ein bisschen wegziehen von der Frage, sind diese Techniken eigentlich das Wichtige? Also ist das Digitale das Wichtige? Ich glaube das nämlich nicht. Ich glaube, die würden nicht erfolgreich arbeiten, wenn es nicht vorher so bestimmte Muster und Dispositionen gegeben hätte, die eben bestimmt besonders gut bespielen. Aber um das in den Griff zu bekommen, dass das so ambivalent ist, das ist der eine Grund, warum ich so viel Aufmerksamkeit informellen Prüfungstechniken gewidmet habe. Das heißt, Prüfungstechniken, die nicht sichtbar als solche veranstaltet werden, wie eine Klausur oder wie eine Beichte oder wie auch was auch immer. Weil ganz oft ein bisschen das einfache Bild existiert, Formelles als Prüfung Sichtbares, Organisiertes ist fremdbestimmt, Informelles, eben sozusagen im Alltag mitlaufendes Prüfungsgeschehen, ist selbstgesteuert und irgendwie dann doch eher frei. Und das, glaube ich, geht überhaupt nicht. Das ist ein Kurzschluss, den man in allen möglichen Lagern dieser Diskussion immer wieder findet, aber es geht überhaupt nicht. Man muss die Unterscheidung zwischen zu kritisierenden und sozusagen unvermeidlichen und wichtigen Formen von Prüfungen sowohl innerhalb des Bereichs informeller als auch innerhalb des Bereichs formeller Prüfungen ziehen. Und diese Art von Erscheinen unter anderem, sich präsentieren, sich darstellen und so weiter, ist jetzt ein Beispiel dafür. Man kann sagen, dass Soziales und auch Politik gar nicht anders funktionieren kann. Ja, also es kann nicht anders funktionieren, als wenn ich mich vor anderen auf eine bestimmte Weise darstelle und mich sozusagen auch ihren Reaktionen aussetze und so weiter. Wenn man aber die Möglichkeit hat, das in so einer Art von, ich sag mal, teilkünstlicher Welt ablaufen zu lassen, wo man die Parameter in der Hand hat, in denen das sozusagen sich abspielt, dann kann man daraus natürlich auch sehr gute Techniken machen, wo man immer schon irgendwas zugestimmt hat, indem man irgendwas tut. Ja? Und da wäre dann eine Linie von dem, was Max Weber so als die informellen Prüfungstechniken in irgendwelchen protestantischen Communities beschrieben hat, hin zu unseren heutigen sozusagen Disziplinierungstechniken, die damit arbeiten, dass sie halt Rahmen vorgeben, in denen dann das Informelle läuft. Ja, das würde ich sagen, ja.
Vielleicht kann ich da gleich anschließen bei den informellen Prüfungsprozessen, weil du ja den Kompetenzbegriff, wie vorher schon gesagt, in die lange Tradition der Psychotechniken einträgst und da zwischen den alten und den neuen Psychotechniken unterscheidest. Also die alten, wo für dich zum Beispiel der IQ sehr wichtig ist, als Vorläufer vom Kompetenzbegriff. Eine wichtige Unterscheidung, die du triffst im ganzen Buch, was sozusagen zentral ist für das ganze Buch, ist die zwischen negativer und positiver Bewährung. Mhm. Und du bringst die negative Bewährung mit einem Prozess des wirklichen Lernens, das für dich auch ein Umlernen und Negativität beinhaltet, zusammen. Und den Begriff der positiven Bewährung mit Prüfungsformaten, die sozusagen nur einen Maßstab haben. Mhm. Könntest du zu dieser Unterscheidung noch ein bisschen mehr sagen?
Ja, gut, das ist also diese Unterscheidung, die schließt jetzt wirklich direkt an, weil Bewährung ist für mich der Begriff für informelle Prüfungsprozesse, im Unterschied zur Prüfung im engeren Sinn. Und positiv und negativ unterscheide ich, das ist jetzt Hegelsches Vokabular. Hegel hat die Positivität als eine kritische Kategorie geprägt in einem berühmten Manuskript, die Positivität der christlichen Religion, wo es darum geht, wie man sozusagen Kollektive regiert, ja, und wie man durch eben nicht eigens veranstaltete, sondern beständig mitlaufende Praktiken der Asketik, der Selbstprüfung, des Aufschreibens von Befindlichkeiten und Taten und der Bewertung, Tagebuch führen, Gewissensprüfung und so weiter, so eine Art von informellen Disziplinarregimes sozusagen errichten kann. Und Hegel beschreibt die als positiv in dem Sinne, dass die sich als exklusiv ausschließlich mit Alleinvertretungsanspruch etablieren. Also in dem hier zuständigen protestantischen Sektor wäre die Ablehnung der moralisch indifferenten Handlungen zum Beispiel ein theologischer Ausdruck dessen. Man beansprucht, dass jedes Detail des Alltags moralisch relevant ist und hat folglich die Möglichkeit, auch jedes Detail dieses Alltags mit einem Maßstab zu messen. Und da würde ich sagen, da gibt es immer wieder Tendenzen, genau das zu tun. Ganz egal, ob das jetzt intentional ist oder nicht. Ich glaube, das ist in den meisten Fällen gar nicht intentional. Aber es gibt manchmal erfolgreiche Maßstäbe, sage ich mal, erfolgreiche Konzepte, Leistung zum Beispiel, die dann dazu tendieren, sich auch dahin, wofür sie nun überhaupt nicht gedacht waren, immer weiter auszudehnen und sozusagen als hegemonialer Maßstab etabliert zu werden. Und das wäre dann im Sinne von Hegel positiv in diesem schlechten Sinne. Das heißt, positiv heißt jetzt nicht fremdbestimmt oder sowas, sondern es heißt, ich habe einen Maßstab, der ganz bestimmt seine Berechtigung in bestimmten Bereichen des Lebens hat und mache daraus den Maßstab für alles. Das ist ein Expansionsverfahren, das da immer wieder zu beobachten ist. Und das heißt, die Sachen bleiben zwar aus der Sicht der Akteure informell und nicht erkennbar jetzt, als da ist jetzt die Prüfung, sie haben aber trotzdem einen ganz klar vorgegebenen Rahmen, in dem klar ist, egal was du tust, du hast dich da jetzt moralisch für zu verantworten. Egal wie unsinnig das auch sein mag, was du anziehst, was du isst und so weiter und so fort. Oder egal was du tust, was du fühlst, was du sonst was machst, alles muss unter dem Hinblicknahme auf Leistung, Können, Eignung oder so betrachtet werden. Und das wären für mich Beispiele dessen, was ich positive Bewährung nennen würde. Negative Bewährung setze ich dagegen ab, auch mit Hegelschen Mitteln, die ich jetzt in dem Kompetenzbuch nur so ganz ansatzweise entwickle. Ich habe ein größeres Buch zu diesen ganzen Sachen geschrieben, darüber, dass ich sage, okay, eine der Pointen der philosophischen Prüfungsanalyse und Kritik ist, Prüfung ist schon ein Bestandteil der täglichen Erfahrung. Also Hegels Erfahrungsbegriff kann man auf eine These, also man müsste ihn auf mehrere Thesen bringen, aber eine davon ist, dass Erfahrung in ihrer alltäglichsten Form immer schon ein Selbstprüfungsgeschehen ist. Ja, und dass, wenn in Erfahrung nicht auch möglich ist, dass Maßstäbe korrigiert werden, dass ich zum Beispiel merke, das, was ich jetzt hier gerade so schrecklich moralisch beurteilt habe, ist vielleicht gar keine moralische Frage. Ja. Solche Lernprozesse müssen möglich sein und das heißt, schon alltägliche Erfahrung ist immer auch ein Prüfungsprozess und deswegen meine Unterscheidung eben zwischen diesen beiden Formen von Bewährung. Um nochmal kurz jetzt auf zwei Sachen zu kommen, die ich jetzt so übersprungen habe, nämlich diese Frage, wer wären Kants Gegner heute, ja, wie ich das da in dem Buch so formuliert habe. Und die andere, womit du gerade eingestiegen bist, alte und neue Psychotechnik, genau. Da ist es so, diese Begrifflichkeit von positiver und negativer Bewährung ist für mich eben wichtig, um eine ganz bestimmte Form von Menschenlenkungstechniken sozusagen zu analysieren, wo ich sagen würde, die tendieren dazu, positive Systeme auszubilden. Und da habe ich halt so eine gewisse Kontinuitätsthese, für die ich mich immer verteidigen muss, wenn ich irgendwo Vorträge halte oder so. Also, aber ich halte die auch nach längerem Studium von unangenehmen Texten immer noch für tragfähig. Nämlich Kant sagt in seinem Aufklärungstext, dass er die Idee der Aufklärung vorzüglich in Religionssachen setzt. Und das tut er ganz einfach deswegen, weil die Menschenlenkungspraktiken zu seiner Zeit vorzüglich welche waren, die durch Theologie und vor allem durch diese Alltagsratgeber, erbaulichen Bücher und so weiter transportiert wurden. Das ist vorbei. Ich habe in dem Buch zitiert so eine Stelle aus Reinhard Bendigs Buch über die Entwicklung der Industriearbeit und das Management, wo er schreibt, um 1900 würden diese Gewohnheiten, wo man Arbeiter moralisch dafür verantwortlich macht, wie faul sie sind, abgelöst durch Testtechniken, mit denen man ihre Eignung in Produktionsprozessen sozusagen feststellen kann. Und das scheint mir exemplarisch zu sein für einen Bruch, wo sozusagen die Theologie den Staffelstab an eine bestimmte Form von Psychologie übergibt. Und das ist nicht die experimentelle Psychologie, das wird ja oft so gerne als die moderne Psychologie betrachtet, es ist die angewandte. Ja, und zwischen experimenteller und angewandter Psychologie war ein kleiner Krieg zu den Anfängen, als sich sozusagen die akademische Psychologie etablierte. Die angewandte ist die, die sich selber als Psychotechnik bezeichnete, die teilweise in der Schule Ausleseprojekte vollzog. William Stern ist da der große Protagonist, der auch diesen Begriff Psychotechnik geprägt hat und auf der anderen Seite in die Industrieunternehmen ging und da versuchte, sozusagen gegen die Langeweile anzuoptimieren, ja, und da sozusagen die Arbeitsprozesse zu verbessern. Das war Hugo Münsterberg und das ist die klassische Psychotechnik. So, und ich will jetzt nicht das Elend weit ausdehnen, aber nur so viel zum Unterschied zwischen klassischer und neuer Psychotechnik. Diese klassische Psychotechnik war ganz stark konzentriert auf Selektionsfragen. Wer darf nach der vierten Klasse noch eine fünfte Klasse machen und Fremdsprachenunterricht geben? Oder wer kann in diesem Produktionsprozess sozusagen eine anspruchsvollere Stelle als der andere? Wer ist wo geeignet? Und es ging immer um Auswahl, Auslese hieß das meistens, um Selektion. Und das ist eine ganz klare Begrenzung, weil man nicht rankommt an das Begleiten von Prozessen, an das Fördern, an das Trainieren, an das Üben, an das Lernen und so weiter und so fort. Und das, was ich als neue Psychotechnik bezeichne, ist eben entstanden, nachdem der Begriff Psychotechnik selber verschwunden ist. Der ist eigentlich nur in Deutschland in den ersten 30 Jahren des 20. Jahrhunderts gängig gewesen, aber der im Grunde dieselben Ziele verfolgt, indem er das Muster erweitert auf Förderung, Begleitung und Entwicklung von Prozessen. Und da gehören dann auch die Protagonisten rein, die das Kompetenzkonzept sozusagen entwickelt haben.
Ich möchte anknüpfen an etwas, was du eben gesagt hast, und zwar, dass eben auch im Alltag wir eben solche Prüfungsprozesse vollziehen oder der eben sich durch solche strukturiert eben denken lässt, und möchte es in Zusammenhang bringen mit dem Normalisierungsbegriff. Also ich komme deswegen drauf, weil ja, wenn man eben davon spricht, dass es eben gut ist, in der Lage zu sein, Probleme lösen zu können, sie bearbeitbar zu machen, sie eben in Schritte zu zerlegen, die endlich sind, dass man eben am Ende des Tages auch was vorweisen kann, dass das ja eben prima facie erstmal einläutet. Nicht? Also ist ja erstmal gut, wenn man nach Hause kommen kann und sagen kann, den Berg an Aufgaben, den habe ich entsprechend abgearbeitet, vielleicht sogar unter Koordination mit meinen Mitarbeiterinnen etc. etc. Also niemand wird jetzt ja das per se als schlecht abtun. Und trotzdem ist es ja unglaublich auf eine versteckte Weise normierend oder normativ, weil durch eine ausschließliche Orientierung an Kompetenz im Sinne dieses Abarbeitens und Bearbeitbarmachens ja nie die Frage auftaucht oder zumindest nicht wirklich gestellt wird, zu sagen, ja, und wozu sollen wir das können? Oder wie schaut es damit aus? Ich vermute mal, dass das auch im Zusammenhang steht mit dieser paradoxalen Politisierung und Entpolitisierung. Also diese versteckte Normativität, die würde mich interessieren. Genau.
Ja, also erstmal ist ja richtig zu sagen, nichts spricht gegen Problemlösen. Wir tun das ständig und es ist toll, wenn man es kann. Ja, also darum geht es nicht. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, Gott, das ist jetzt ein Problem. Die Frage ist, was resultiert daraus, wenn so ein Schema hegemonial wird? Also wenn es positiv wird, in dem Sinne, wie Hegel das nennen würde, und man es auf alles Mögliche anwendet, wo man sich dann irgendwann fragen muss, passt das denn überhaupt noch? Und da ist das eine Problem genau das, was du angesprochen hast, das Problemlösen als Mechanismus selber, als zu trainierende Fähigkeit selber, gibt sich natürlich überhaupt nicht vor, welche Probleme gelöst werden sollen. Es gibt sich auch nicht vor, in welcher Weise überhaupt beschrieben wird, die Situation, in der ein Problem auftritt, weil was Probleme sind, ist extrem davon abhängig, auf welche Arten und Weisen wir Situationen beschreiben. Ja. Und das heißt, es ist wirklich ein klassisch psychotechnisches Muster, weil Münsterberg sagt das schon ganz ausdrücklich, der Psychotechniker entwickelt Mittel zur Verwirklichung von Zielen. Welche Ziele, muss ihm egal sein. Ja? Da gibt es dann einfach betriebswirtschaftlich, gesellschaftlich, sozial, politisch, sonst wie wünschenswerte Ziele. Die lassen wir uns aber von außen vorgeben. Wir sind die, die die Mittel entwickeln. Und das hat man bis heute in dieser klassischen Form, zum Beispiel in der Bildungspsychologie, ja, die gerade hier in Wien sehr stark sozusagen als Schlagwort entwickelt worden ist, wo genau dieses Schema ist. Es gibt wünschenswerte gesellschaftliche Ziele. Darüber sagen wir aber nichts, weil das ist nicht unsere Sache. Und wir entwickeln jetzt die Mittel, mit denen man da sozusagen hinkommt. Dann kann man sagen, okay, das lässt natürlich dann viel offen. Ja, das ist schlecht instrumentell. Das ist für mich in dem Buch gar nicht so der Hauptfokus, weil ich mich stärker dafür interessiere, was eigentlich passiert, wenn man einmal so auf dieser Schiene ist. Och, das ist ja ein sehr plausibles Muster. Erklären wir doch mal alles damit. Mhm. Ja? Und dann kommt es, da hast du ganz recht, dann kommt es zu extremen Formen von Entpolitisierung, wo man sie eigentlich nicht gebrauchen kann. Das beste Beispiel ist Franz Weinert, im Grunde der Kompetenzautor, dessen Definition von Kompetenz auch immer im erziehungswissenschaftlichen Bereich vor allen Dingen zitiert wird. In dem Aufsatz, einem der wichtigen Aufsätze, wo er sozusagen diese Kompetenzen behandelt, da argumentiert er seinen Gegnern gegenüber eben auch auf dieser Problemlöserebene. Und dann sind wir da, das haben wir ja oft, das ist ja jetzt nichts Besonderes, aber es ist schon was Bedenkliches, dann sind wir plötzlich da, dass Gegner überhaupt keine Argumente mehr haben, sondern nur Ängste. Ängste und Befürchtungen, die man irgendwie zerstreuen muss. Dass jede Form von klarem Widerspruch schlechtes Schwarz-Weiß-Denken ist, das einen daran hindert, mal zur Sache zu kommen, und letztlich wird dann die Koalition aller Vernünftigen erklärt, die die Gräben eingeebnet hat und jetzt mal sachlich an den Problemen arbeiten kann. Und das heißt ja ganz einfach, man postuliert seine eigene Position als den Konsens über alle Lager, und wer sich da jetzt nicht einreiht, der ist nun wirklich nicht mehr im Bereich dessen, was man so vernünftige Menschen nennt. Und das ist natürlich was man auf keinen Fall unwidersprochen einfach so stehen lassen kann. Dummerweise werden diese Texte ja oft nur immer in diesen Ausschnitten zitiert, wo dann die Kompetenzdefinition steht und nicht das Drumherum, wo Weinert dann da die große Koalition zwischen allen ausruft und so weiter. Aber da muss man schon genau hingucken. Das sind nämlich sehr klar erkennbare politische Strategien, die da auch drin stecken.
Verstehe.
Und dann sind wir halt da, dass jede Form von politischem Konflikt, also hatten wir ganz am Anfang, dann irgendwie als eine etwas unprofessionelle Art von Verhalten erscheint, die eben noch nicht dahin durchgedrungen ist, dass man eben an die Probleme geht. Ja, und das,
ja, du schreibst auch, dass für so einen Kosmos sozusagen, oder für so eine Welt, für so einen Weltentwurf, die Welt einfach nur zur Schule wird und alles ist eine Frage des Problemlösens und es gibt keine anderen Fragen mehr. Und das ist sozusagen dieses hegemoniale Paradigma, das sich dann sozusagen auf alle drüber setzt.
Genau, ja. Dieses Erlebnis, um jetzt mal so ganz subjektiv zu sagen, also wenn man aus der Philosophie kommt und sich für diese Sachen interessiert und viele dieser psychologischen, pädagogisch-psychologischen Texte und so weiter liest, dann ist das schon interessant, was für Welten in diesen Texten eigentlich entworfen werden. Also bei Hegel, wenn man die Phänomenologie des Geistes liest, um diesen Erfahrungsbegriff irgendwie in den Griff zu bekommen und zu sehen, was man damit machen kann, dann hat man das Problem, dass das viel zu weit ist. Ja, da ist von allem die Rede. Da ist dem tragischen Konflikt zwischen Antigone und Kreon über irgendwelche Formen der Innerlichkeit und Empfindsamkeit im 18. Jahrhundert bis zu revolutionären sonst was Aktionen, von allem Möglichen die Rede, und man muss das Ganze sozusagen so eindampfen, um jetzt auf den Kern zu kommen, was versteht Hegel denn sozusagen unter Erfahrung. In diesen Texten zur pädagogischen Psychologie sind die Beispiele so 100% nur aus dem Bildungsbereich genommen. Ein Schüler lernt irgendwie Vokabeln, ein Professor wirbt Mittel ein, auch ein gern genommenes Beispiel. Jemand hat Schwierigkeiten mit dem Erlernen einer Fremdsprache, dass man das Gefühl hat, man läuft in diesem Text schon durch so eine Welt, in der es keine anderen Probleme außer Lernprobleme gibt. Ja? Und das ist, glaube ich, nicht zu vernachlässigen, was da für ein Kosmos geschaffen wird. Es gibt in Robert Musils Mann ohne Eigenschaften, dieser Ulrich, die Hauptperson im Mann ohne Eigenschaften, ist ja so ein Kenner der Psychotechnik und ist auch fasziniert von diesen Dingen. Und der sagt an einer Stelle, wo es darum ging, dass er mit dem Konzept des Gewissens und der Schuld und diesem ganzen Zeug, was dahinter hängt, eigentlich nicht mehr viel anfangen kann. Er hätte sich in seinem ganzen Leben noch an nichts anderem geprüft als an einer Aufgabe. Und genau dieser Kosmos, wo man sich an nichts anderem prüft als an Aufgaben und eben Probleme, die man dann lösen kann, das ist der, der da oft entsteht. Und in dem Kosmos haben bestimmte Dinge keinen Platz. Ja, zum Beispiel politische Konflikte nicht.
Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, zur Negativität. Das finde ich also sehr faszinierend, also die Emphase, die du darauf legst. Und inwiefern eben Negativität etwas ist, was sich also in einem bestimmten Sinn eben geradezu nichts befähigt. Also in dem Sinne, dass es irgendwie reproduzierbar wäre, eben irgendwie eine Form eines Evaluierungsschemas eben generieren würde oder sowas. Also das soll genau, also zumindest habe ich das als philosophische Perspektive dahinter auch rausgelesen. Also die Negativität soll sozusagen gerade das erlauben, dass man sagt, ja und jetzt. Oder dieses berühmte, jetzt kenne ich mich aber nicht mehr aus und ich bin mir irgendwo, ich ahne gerade, dass das nicht mit irgendeinem sozusagen Protokoll sich wird irgendwie beseitigen lassen.
Ja.
Und diese Art von Ahnung oder diese Art von irgendwie Aufbrechen, dass man irgendwie so plötzlich neben diese Sicherheit zu wissen, wie es geht, gestellt wird oder sich gestellt sieht, so müsste man es wahrscheinlich sagen. Das habe ich für mich gefasst als eine bestimmte Art von Nötigung, aber eben, also das würde mich interessieren, ob man das in diese Richtung irgendwie auslegen kann, also der erste Aspekt. Und das zweite ist, und das ist jetzt ein bisschen vereinfacht formuliert, aber wer diese Art von Nötigung erfährt, wie lässt die sich, also man hört ja trotz der Nötigung nicht auf, in bestimmten Praxisformen zu sein. Nun hast du vorher vollkommen richtig gesagt, es sei Unfug zu glauben, dass das nicht irgendwie nützlich sei, dass wir das in bestimmten Bereichen, wenn es denn nicht hegemonial sich totalisiert, dass erstens tun wir das und zweitens ist es ja auch durchaus begrüßenswert. Was mich irgendwie interessiert ist, man sieht so der phänomenologische Ablauf von ich habe gerade keine Ahnung mehr und wie es sich dann also in ein Umlernen speist. Da war mein, und jetzt komme ich zum Ende, da musste ich tatsächlich an eben auch diese hegelischen Ausführungen zur Gewohnheit denken, weil die sind nicht ganz intellektfrei und sie sind auch nicht ganz automatisch, sondern sie sind in so einem komischen Zwischenbereich, wo man eben nicht erklären kann, warum eine Gewohnheit eben umschwenkt, sich refiguriert. Und da war meine Frage, kann Negativität hier ansetzen? Also, genau.
Das ist wahrscheinlich der Punkt, wo der philosophische Zugang, gerade wenn er dann am Ende noch aus so einer dialektischen Ecke kommt, sich am stärksten unterscheidet von dem, was man eigentlich aus der Psychologie und pädagogischen Psychologie im weitesten Sinne ziehen kann. Hegel betont ganz stark dieses Moment einer Nötigung zum Umdenken, einer Nötigung, seine eigenen Maßstäbe zu revidieren, eben in einem produktiven Sinn. Nötigung klingt ja ziemlich negativ, aber zu der Zeit, wo Hegel schrieb, Kant spricht dem Sittengesetz nötigenden Charakter im Sinne von Verbindlichkeit zu. Kant schreibt auch schon, so in einer Fußnote, dass Antinomien, also gleich starke Gründe, die man nicht gegeneinander sozusagen auflösen kann, uns zur Selbstprüfung nötigen. Mhm. Und das ist genau das Moment, das Hegel dann stark macht und quasi zum Hauptmoment macht. Dieser ganze kantische Moralismus, da kann er ja nicht viel mit anfangen. Aber dass Erfahrung eben nicht einfach bedeutet, man sammelt Informationen und dann reflektiert man und dann tut man aufgrund der Reflexion etwas, sondern dass es bedeutet, in Situationen zu geraten, wo ich mit gleich starken Ansprüchen konfrontiert bin und diesen gleich starken Anspruch nicht sofort in irgendeine Hierarchie bringen können und gucken müssen, wie ich mich aus dieser Notlage sozusagen befreie. Das ist etwas, was für Hegel in diesem Erfahrungskonzept extrem wichtig ist. Und das ist natürlich in klassischer Form als Aporie in den platonischen Dialogen schon drin. Der Witz bei Hegel ist eben nur, dass er es verbindet mit einer Analyse der Moderne. Ja, im Geistkapitel der Phänomenologie des Geistes analysiert er die Moderne unter dem Titel Bildung. Ja, das ist sozusagen sein Titel, den er dem gibt. Und da hat man es dann plötzlich nicht mehr einfach mit gleichgewichtigen Sätzen zu tun, die einen sozusagen in antinomische die Bredouille bringen, sondern hat es mit der Auseinandersetzung zwischen Lebensformen zu tun, die alle den Anspruch auf alleinige Richtigkeit erheben. Ja, das ist sozusagen so ein Kern von Hegels Analyse moderner Gesellschaften. Man lebt in einer modernen Gesellschaft, wenn man in mehr als einer Lebensform lebt. Und wenn man leider Gottes kein Hilfsmittel hat, das einen jetzt erlaubt, das einfach nur aufzulösen. Die Konflikte sind unvermeidlich. Und wie du sagst, ich kann nur aus einer Routine in die andere gehen. Ja, ich habe nicht die freie Wiese, wo ich dann plötzlich da ursprünglich genial irgendwie mache, was ich will. Ich kann diese Konflikte nur handhaben, indem ich eben aus einer Lebensform in die andere wechsle, die Maßstäbe von dort oder von dort nehme und so weiter. Aber es ist eben doch ein sehr radikaler Gedanke, ganz einfach deswegen, weil er jeder Form von Theorie widerspricht, die mit einem ersten Prinzip anfängt. Ja. Ganz egal, ob das eine philosophische Theorie ist, die mit dem Ich beginnt oder mit dem Sein oder mit was auch immer, oder ob es psychologische Theorien sind, die eben alles auf Selbsterhaltung, alles auf Adaptionsprozesse, alles auf Kompetenz und so weiter unterbringen. Damit ist das nicht vereinbar und das ist meiner Ansicht nach ganz einfach lebensnäher. Ja, also, dass man sagt, wir leben dummerweise in Gesellschaften, wo man nicht alles auf dieses eine Prinzip bringen kann. Ja, die Sehnsucht ist da, die Sehnsucht wird wahrscheinlich nie tot sein. Dummerweise geht es bei uns immer mit mindestens zwei los und die widersprechen sich auch noch. Ja, und dann geht Erfahrung los und das heißt, Erfahrung ist irgendwie auch blöd unangenehm und man muss damit irgendwie klarkommen. Und wenn man den Lernbegriff zum Beispiel in diese Art von Bildungsprozessen einträgt, denn nichts anderes ist bei Hegel Bildung. Also das ist, glaube ich, etwas, wo ich jetzt behaupten würde, ich habe ein größeres Buch mit diesem Titel Bildung, dem Bildungswort im Titel geschrieben. Ich glaube, diese Seite von Hegel ist nie so richtig rezipiert worden. Der ist immer so als der Zurückkehr aus der Entfremdung Autor gelesen worden. Aber das, was er im eminenten Sinne Bildung nennt, ist die Entfremdung, ist die Entzweiung. Und da spielt es für ihn. Aber wenn man in diese Form von Konfliktgeschehen, das er Bildung nennt, jetzt Lernprozesse einträgt, dann ist natürlich klar, ich kann die nicht so nach einer Art von Ingenieursleistung mir vorstellen, wie das halt in diesen lerntheoretischen Texten oft passiert. Der gute Informationsverarbeiter plant seinen Lernprozess. Ja? Und dann tut er, was er geplant hat, und dann hat er neben den Lernstrategien selber noch Metastrategien, die die Lernstrategien koordinieren. Und was passiert, wenn er mal irgendwie in die Sackgasse gerät, da wo es für Hegel eigentlich interessant würde, fällt denen dann nur ein, da muss er noch mehr planen. Ja, dann muss er besser planen, dann muss er nochmal planen. Und alles wird aufgelöst in so eine, hey, wir müssen jetzt hier einen Schritt nach dem anderen auf dem Reißbrett entwerfen, Logik. Und das ist tatsächlich aus der Perspektive so einer hegelischen Erfahrungsanalyse einfach nicht haltbar.
Ja. Du sagst auch in deinem Buch sozusagen, um zurückzukommen auf dieses Paradigma der Selbsterhaltung, dass diese Kompetenz-Lernkonzepte sozusagen Autonomie ersetzen durch Selbststeuerung, also diese kybernetischen Modelle.
Ja.
Dass sozusagen so getan wird, als ob es um Autonomie geht, aber eigentlich geht es um ganz andere Konzepte, ja, wie eben Selbststeuerung, Selbsterhaltung, das Leben ist ein Problem lösen. Auf der anderen Seite sagst du auch, es geht nicht darum, den Automobilbegriff so mit Kant einfach abstrakt dem Thema Anpassung oder Selbsterhaltung gegenüberzustellen. Und da ist ja Adorno für dich wichtig geworden, um aus diesem Gegensatz von Selbstbestimmung und Fremdbestimmung rauszukommen. Ja. Also es wäre ja sozusagen eher elitär, wenn ich einfach nur noch den Autonomiebegriff gegen das ganze System setzen würde, sondern ich muss ein anderes Verhältnis denken.
Genau.
Könntest du dazu ein bisschen was sagen?
Ja, das ist natürlich eine große Versuchung dann für die philosophische Kritik. Ja, zu sagen, das sind alles so Anpassungsmuster, und da setzen wir jetzt einen schönen, klar formulierten Autonomiebegriff dagegen. Und wer den jetzt anders verwendet, im Moment wird der Autonomiebegriff ja für alles Mögliche verwendet, für alle möglichen Selbststeuerungs-, Selbstlenkungs-, selbst sonst was Prozesse. Wer ihn anders verwendet, der hat dann eben Kant nicht begriffen und muss es sich nochmal erklären lassen. Ja, das ist, glaube ich, so eine blöde Art von Kritik. Adorno würde sagen, das ist reaktionäre Kritik der Kultur, weil sie darauf hinausläuft, dass sich einer sozusagen zum Anwalt des Guten macht und so lange loswettert, bis es nun alle begriffen haben. Schlecht individualistisch im Grunde. Und darauf kann es nicht hinauslaufen. Adorno ist deswegen für mich wichtig gewesen, weil der das schön ausdrücklich in manchen Texten macht. Es gibt diesen sehr schönen späten Aufsatz von ihm, Wissenschaftliche Erfahrungen in Amerika, wo es gerade um dieses Befremden des deutschen Philosophen, der ins amerikanische Exil kommt und dann mit Psychologen zusammenarbeitet, geht. Also ein schönes, kleines Setting, wo das dann sich abspielt. Und das erste ist natürlich sein Ressentiment gegen alles, was Adjustment ist. Gegen alles, was irgendwie unter Anpassungsvokabeln läuft. Wenn man sich den amerikanischen Diskurs anguckt, hat man aber Autoren wie Dewey, die ein wahnsinnig differenziertes Instrumentarium von Anpassungsbegriffen haben, wo es auf keinen Fall nur darum geht, einfach an eine bestehende Kultur wie an so einen Betonklotz sich da quasi anzupassen, und wo quasi Freiheit regelrecht umformuliert wird in Anpassungsbegriffe. Das heißt, Adorno hat relativ schnell begriffen, dass dieser Reflex nicht funktioniert. Und das finde ich bei ihm in seiner Geschichte als Theoretiker sehr interessant. Er sagt, Amerika hat mich entprovinzialisiert, und ich glaube, dazu gehörte, dass er eben nicht mehr auf Autonomie versus alles böse Fremdbestimmte gesetzt hat, sondern gerade an Hegel das stark gemacht hat, was in ihm dem schon widerspricht, nämlich zu sagen, ja, natürlich müssen wir in Lebensformen, in Sittlichkeit, wie Hegel sagen würde, in einfach Vorgegebenen uns bewegen. Und natürlich hätten wir niemals sowas wie Sozialisation, Erziehung und sonst was, Gewohnheiten, ohne die kein Alltag läuft, wenn wir nicht alles Mögliche schon vorgegeben hätten, wo wir es uns sozusagen reinzuschicken haben. Darum kann es nicht gehen, wenn es um Freiheit geht. Es kann nur darum gehen, zu diesen Vorgegebenheiten eine Form von Distanz einzurichten, die immer wieder erlaubt, eben mit einer bestimmten zu brechen. Das heißt, der Freiheitsbegriff bekommt dadurch ein starkes Moment von Befreiung wieder zurück. Christoph Menke hat das besonders stark in seinen Texten, jetzt einigen Aufsätzen der letzten Jahre, gemacht als Pointe von Hegel gegen Kant. Und das heißt, man hat überhaupt keine Dichotomie mehr, keine Konfrontation mehr, hier Autonomie, da Anpassung. Aber man hat natürlich trotzdem ein Denken, das mit einem Begriff arbeitet, den man im psychologischen Diskurs mit sehr, sehr wenigen Ausnahmen nie findet, nämlich einfach Freiheit. Ja. Und der nicht davon runtergeht, diesen einen Begriff individueller Freiheit, die Forderung nach individueller Freiheit, fallen zu lassen. Dabei übersetzt es sich aber bei Hegel eben in den Erfahrungsbegriff. Und deswegen ist Adornos Kritik oft auch so formuliert, dass er nicht sagt, das verhindert Autonomie, sondern das verschließt Erfahrungsräume. Da ist Erfahrung im vollen Sinne nicht mehr möglich. Und wenn man das für ein gutes Argument hält, dann ist auch klar, warum die Idee, die Welt sozusagen als Schule zu konfigurieren, besonders bedrohlich wirkt. Weil das nämlich bedeutet, dass man den Zugriff auf Erfahrungsräume nimmt. Und das hat in der Pädagogik ja eine lange Tradition. Rousseau hat ja schon diese Fantasie des extra nur für den Zöglings hergerichteten Settings, wo alle ihren Text vom Erzieher bekommen haben und wo alles daraufhin ausgerichtet ist, dass er in genau die und jene Situation geraten soll, aus der er lernen soll. Und der Einzige, der nichts weiß, ist natürlich der Zögling. Der denkt, er bewegt sich in der Welt. Ja. Tatsächlich bewegt er sich in der Schule. Und diese Fantasien, die kehren jetzt wieder. Also es gibt ja, ich weiß nicht, ob wir darüber ausführlicher sprechen sollen, aber vielleicht andeutungsweise, es gibt ja in diesem Kompetenztheoretiker Lager zumindest zwei sehr gut unterscheidbare Linien. Nämlich die einen, die PISA-OECD-Reformen und alles sozusagen mit diesen Konzepten bespielen und damit großen Erfolg haben und sozusagen große Wichtigkeit erlangen. Aber auch die, die das alles kritisieren und die sagen, PISA ist schlimme Bürokratie, unsere Schulen funktionieren überhaupt nicht, wir müssen alles umkrempeln, wir laufen in die Kompetenzkatastrophe. Ja, in dem Sinne, dass nichts dazu beiträgt, uns Kompetenzen aneignen zu können. Und die sozusagen so eine Art von Freelancer-Ding da entwerfen, wo es darum geht, bestimmte Formen von Bildungsangeboten, die sie halt auf dem freien Markt anbieten, sozusagen unter die Leute zu bringen. Und die arbeiten wieder ganz stark mit dieser Fantasie, wir müssen im Grunde alles, was du im Alltag tust, als Kompetenzaufbau verstehen können. Wir können uns selber nur noch als die Lieferanten von Erfahrungssettings sozusagen betätigen und wir machen eigentlich Welten. Ja. Ja. Wir entwerfen Bildungswelten, ja, in denen sich die Leute dann bewegen und da auch dann wirklich mal Kompetenzen aufbauen können. Das sind totalitäre Fantasien, die da sozusagen mit so einem Hippie-Unterton präsentiert werden. Marke, das ist jetzt die große Freiheit und alles ganz selbstgesteuert. Aber da kann man sehen, das wäre so wahrscheinlich das Karikaturhafteste, was als Illustration dessen, was ich positive Bewerbung nennen würde. Aber das hat wieder Konjunktur. Also das
wird wieder verbreitet. Auch doch in dieser soften Terminologie, wenn Sie sehen, der Lehrer wird zum Lerncoach oder zum Begleiter von den
Selbststeuerungsprozessen. Man begleitet und berät. Und so weiter. Aber das ist ja schon das, also das ist ja das Lustige, das ist ja schon das, was Kant kritisiert. Kant führt ja keine theologische Debatte. Der hat ja nicht irgendwas gegen bestimmte Dogmen oder bestimmte Lehrstücke wie, weiß ich nicht, die Trinitätslehre oder sonst was. Der beteiligt sich nicht an diesen theologischen Debatten. Der polemisiert gegen die von ihm sogenannten Seelsorger, das heißt gegen die, die im Alltag mit sehr flexiblen religiösen Mitteln dafür sorgen, dass sozusagen Leben danach geformt werden kann. Und im Grunde polemisiert der also schon gegen eine Beraterklique. Ja. Und er analysiert auch sehr intelligent, wie die sich ihre Herrschaft sichern, nämlich dadurch, dass sie an die Leute paradoxe Aufgaben stellen, wie, wenn du nicht glaubst, bete um Glauben. Ja, verdammt, aber ich muss ja, um beten zu können, eigentlich schon glauben und so weiter. Das heißt, Mechanismen von erlernter Hilflosigkeit, würde man heute wahrscheinlich sagen, wo ganz klar ist, die werden immer Hilfe brauchen. Und wir halten sie genau in diesem Zustand, wo sie Hilfe brauchen. Und diese Techniken gibt es natürlich nach wie vor. Also da muss man nicht jetzt an irgendwelche IT-Berater denken, die in den Firmen nie zu viel von ihren Informationen rausgeben, damit sie auch möglichst lange immer kommen müssen. Die Techniken, wie man sich als Berater unersetzlich macht, gibt es natürlich in diesem Psychoberatungsfeld exakt so. Ja, das gehört sozusagen mit zum Konzept.
Ja, er hat es ja eigentlich schon gesagt, also mit Adornos Reise nach Amerika und sozusagen der Adaption eben nicht nur eine Art von Abdankung ist, sondern dass das eben mehr auf die Dynamik und die Ausdifferenzierung von Anpassung sich bezieht und wie eben Maßstäbe selber fraglich werden können.
Ja, ja, Dewey habe ich ja in dem Buch bewusst überhaupt gar nicht mit Ausnahme eines kleinen Hinweises erwähnt, weil das wirklich nochmal ein ganz eigenes Feld wäre. Ich glaube, dass man Dewey in vielen Aspekten wirklich anschließen könnte an das, was ich da gerade gesagt habe. Sein Erfahrungsbegriff ist ja teilweise von Hegel quasi auch inspiriert und er kommt ja selber so ein bisschen aus dieser Tradition, hat das Ganze dann sozusagen naturalisiert, ja, und anschlussfähig gemacht für die Psychologie seiner Zeit. Aber vieles, was er so betont, was wichtig ist, auch gerade an Erziehungsprozessen, wäre, glaube ich, ohne Probleme sozusagen in Einklang zu bringen mit dem, was ich da selber unter negativer Bewährung verstanden habe. Schwieriger wird es mit Deweys Verhältnis zu allem, was Widerspruch, Antagonismus, Opposition betrifft. weil seine Naturalisierung setzt schon auf so eine bestimmte Lektüre von Hegel, die gerade das negative Moment eigentlich eher rauskomplimentiert und eigentlich eher dieses organizistische Ganze immer sehr stark betont. Und das heißt, wenn er zum Beispiel, wenn man jetzt mal hier einschlägig nimmt, Democracy and Education, in diesem Text, wenn er da zum Beispiel von Antinomien oder von Oppositionen spricht, dann spricht er immer von Dingen, die überwunden werden müssen, die auf Denkfehlern beruhen, auf falsch eingeschliffenen Praktiken und so weiter und so fort. Und das ist natürlich relativ weit weg von einer Position wie ein, sagen wir, mit Adorno oder sonst wie negativistisch gelesener Hegel, wo man sagen würde, genau die sind eben niemals vollständig wegzubekommen, sondern sind sozusagen der Motor dessen, was eigentlich Erfahrung ausmacht. Das heißt, Dewey hat schon ein sehr gespanntes Verhältnis zu allem, was sozusagen man als antagonistisch bezeichnen könnte. Ein eigenes Thema wäre der deutsche Dewey, der uns gerade verkauft wird als der Stichwortgeber der PISA-Studien und der OECD-Reform. Da hat Johannes Bellmann einen sehr schönen Aufsatz zugeschrieben, was für ein seltsam runtergekochter Dewey dann da in Anschlag gebracht wird, um sozusagen den Programmtexten dieser Reform sozusagen das Vokabular liefern zu können. Es widerspricht aber allen möglichen sehr klaren Ansagen, die Dewey macht, wenn man angefangen davon, dass für ihn irgendwie einfach Erziehungsprozesse als Gegenstand von Testformaten, die man da von außen draufsetzt, ein absolutes No-Go wäre. Ja? Das heißt, es gibt verschiedene Deweys, und der uns gerade sozusagen als der gute demokratische Amerikaner verkauft wird, der die OECD-Reform sozusagen trägt, ist einer, aus dem man zentrale philosophische Thesen raushauen muss, die für ihn eigentlich sehr wichtig waren, damit das überhaupt funktioniert. Also das heißt, das wäre eine eigene Auseinandersetzung auf jeden Fall. Ja.
Vielleicht noch eine letzte Frage. Was mir jetzt gerade unmittelbar eingefallen ist, du schreibst in deinem Buch auch, dass einer der wichtigen Punkte auch war, dass man nicht nur einfach testet, was jemand kann, sondern dass auch die Bereitschaft dazu getestet wird, wo für dich ja der Begriff der Motivation und der Antrieb auch wichtig wird.
Ja.
Und du hast auch ein eigenes Kapitel zu diesem ganzen Themenfeld des emotionalen Intelligenz in deinem Buch.
Ja, ja.
Könntest du vielleicht da noch ein paar Stichworte dazu sagen?
Ja. Ja, das ist ein ganz wichtiges Feld. Das ist auch etwas, wo jetzt in der Neuauflage von der historischen Rekonstruktion her mehr dazugekommen ist, was die Motivationspsychologie angeht, weil sich das dann doch als wichtiger erwiesen hat, als ich das so im ersten Anlauf irgendwie in den Griff bekommen habe. Wenn man mal diese 1800-1900-Schwelle, die ich da eben erwähnt habe, nochmal nimmt und sagt, okay, Kant hatte es mit einem Feld zu tun, wo so ziemlich alles als moralisches Problem gesehen wurde. Und dann kam dieser Umbruch auf, wir testen Eignung und wir testen Fähigkeiten und so weiter, kann man ja sagen, also das Schreckbild um 1800 ist jemand, der weiß, wie er moralisch handeln kann und tut es aber nicht. Und handelt am besten entgegengesetzt oder wie auch immer. Das Böse. Ja, Kants Definition des Bösen. Ich wüsste, was die richtige Maxime ist, ich nehme aber die entgegengesetzte. Um 1900 ist das Schreckbild derjenige, der alle möglichen tollen Fähigkeiten hat, aber darauf verzichtet, sie einzusetzen. Ja, das heißt, der kann alles Mögliche, aber er ist im Produktionsprozess trotzdem absolut nicht brauchbar, weil er einfach nichts tut. Ja. Und das heißt, man wird plötzlich verfolgt und heimgesucht von diesem Thema Müdigkeit zum Beispiel. Es entstehen Fatigue Research Centers. Ja, es entsteht Müdigkeitsforschung. Max Weber hat sich daran auch beteiligt. So die Erforschung von Arbeitsabläufen mit dem Hinblick, wie erklären wir dieses Phänomen, dass Arbeiter in der Gruppe immer bremsen? Ja, und wie kriegen wir die dazu, nicht weiter zu bremsen und so weiter? Ja. Und damit tritt natürlich zu diesem Fähigkeitsthema, das durch den Kompetenzbegriff ja unmittelbar so benannt ist, immer sofort das, bist du auch bereit, die Fähigkeiten einzusetzen, Thema hinzu. Und da gehen die Leute dann teilweise sehr lax mit um. Also der eben schon zitierte Franz Weinert, der hat immer diese Formel Fähigkeiten und Bereitschaften. Ja, unter Kompetenzen verstehen wir Fähigkeiten und Bereitschaften, die und so weiter und so fort. Und hat damit den Effekt, dass im Grunde die Bereitschaften zu Fähigkeiten zweiter Stufe umdefiniert werden, nämlich eben auch zu etwas, was Kompetenztrainings und so weiter zugänglich ist. dann verfolgt man die entsprechenden Personalberater und Lehrer und so weiter mit dem Anspruch, doch bitte zu motivieren und bitte auch die Bereitschaften zu wecken, die dann dieses ganze, das Gummi auch auf die Straße bringen sollen. Das ist aber natürlich eine hochprekäre Formel, ja, dieses Fähigkeiten und Bereitschaften, weil es ja im Grunde das, was man guten Gewissens als Leistungen und auch als bewertbare und messbare Leistung bezeichnen könnte, nämlich du hast eine Fähigkeit und machst damit irgendwas Bestimmtes, erweitert auf einen Bereich, der nur durch Erziehungsmaßnahmen und Trainings, Social Training im allerweitesten Sinne erreichbar ist. Das heißt, und das ist halt ganz entscheidend für das, was ich neue Psychotechnik nenne, man hat plötzlich eben nicht mehr Selektionsmittel und das war's, sondern man hat ausführlichste Trainingsprogramme, die dazu dienen sollen, doch bitte die Leute auch dazu zu bringen, das alles auch zu wollen. Ja. David McClelland, der den Kompetenzbegriff ja so quasi als erster so richtig ins Spiel gebracht hat, Anfang der 70er Jahre, hat ja dieses Buch The Achieving Society, die Leistungsgesellschaft, geschrieben, das von der Ford Foundation finanziertes Entwicklungshilfeprogramm eigentlich sein sollte für Länder, die jetzt wirtschaftlich nicht so gut dastehen, wie man denen sozusagen helfen kann, wie man die unterstützen kann, indem man eben Trainingsprogramme für potenzielle Produzenten sozusagen auflegt. Und McClelland, das war was, was mir in der ersten Auflage des Buches noch so ein bisschen entgangen war, aber der arbeitet schon von Anfang an und bevor er den Kompetenzbegriff ins Spiel bringt, an Erziehungsprogrammen. Ja? Entwicklungshilfe, Erziehungsprogramme, jetzt, die waren nicht erfolgreich. Also das konkrete Projekt war nicht erfolgreich, aber die Ausrichtung der ganzen Psychologie ist eben in die Richtung weitergeblieben. Der nimmt tatsächlich Max Weber und seine Analyse der protestantischen Ethik her und versucht daraus für uns sowas so wie so eine Anleitung zur Erziehung von High-Performern zu machen. Und genau das schwingt halt noch nach in Weinerts Fähigkeiten und Bereitschaften. Ja, dass da ein Anspruch drin steckt, wo man gar nicht weiß, was schlimmer ist. Erstens, dass er unmöglich zu erfüllen ist, aber ständig Leute damit traktiert werden, sie sollen ihn doch bitte erfüllen. Oder die Aussicht, dass er vielleicht doch erfüllt werden könnte und man tatsächlich hinbekommt, Leute, Leuten auch die Bereitschaften von allem Möglichen als eine Art von Metafähigkeit einzuimpfen. Da bin ich so ein bisschen unentschieden, was eigentlich die schlimmere Variante ist. Aber die realere und alltäglichere ist natürlich der beständige Anspruch, bitte Motivation zu erzeugen. Ja, und das ist ja Alltag für alle, die irgendwo sozusagen im Bildungssektor arbeiten.
Das waren die philosophischen Brocken. Am Programm stand ein Interview mit Andreas Gehlhardt zu seinem Buch Kritik der Kompetenz, das 2018 in dritter Auflage erschienen ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.